wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, ist die Revolution noch längst nicht abgeschlossen. Und das sehen auch die meisten Menschen in Tunesien so. Also die meisten Menschen haben das Gefühl, wir haben es geschafft, einen Diktator loszuwerden, aber wir haben es noch nicht geschafft, sein Regime komplett loszuwerden. Und das ist der Grund, weswegen es eine sehr große politische Wachsamkeit vor allem auch unter jungen Menschen gibt, die jederzeit bereit sind, wenn sie das Gefühl haben, es muss sein, dann auch auf die Straße zu gehen, so wie wir es in den letzten Tagen erlebt haben. Also die Revolution ist noch längst nicht vorbei.
Sie sagen, die Leute hätten auch die Angst verloren, auf die Straße zu gehen, und es würde dieses Korrektiv der Straße derzeit geben. Das hat man ja jetzt gerade am Wochenende gesehen. Am Sonntag musste Mohamed Ghannouchi zurücktreten. Können Sie hierzu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Vielleicht ist ein ganz wichtiger Punkt. Mohamed Ghannouchi war nie das wirkliche Hassziel von Protestierenden. Also Ghannouchi ist bestenfalls ein Symbol. Er selber, zu ihm sagen alle Tunesier, meine Güte, wahrscheinlich ist er ein netter Kerl, aber wenn wir ihn sehen, denken wir an das alte Regime und wir wissen nicht, wen er schützt aus dem alten Regime. Also das ist weniger ein Vorwurf gegen ihn als Person, sondern tatsächlich eine große Angst, dass eher ein Mittel, ein Vehikel ist, über den das alte Regime wieder stärker Einfluss nehmen kann auf die tunesische Politik. Und man hat es ja gemerkt in den letzten Tagen, obwohl ganz massiv vor allem von der Polizei gegen Demonstranten vorgegangen ist, haben sich die Menschen nicht einschüchtern lassen. Sie haben den eigentlich gesperrten Platz vor dem Parlament, vor dem Regierungssitz für sich erobert und sind dort geblieben, so lange, bis ihre Forderung erfüllt worden ist. Und ich glaube, das Zeichen ist ganz klar, die Menschen werden das jederzeit wieder tun, wenn sie es für nötig halten. Das ist ein unglaubliches politisches Korrektiv. Also wenn bei uns in Deutschland die Regierung das Gefühl hätte, die Menschen würden jederzeit vor Angela Merkels Amtssitz auf die Straße gehen und erst dann wieder weggehen, wenn sie eine Entscheidung getroffen hat, die den Menschen entspricht. Ich glaube, dann wird die Politik bei uns anders aussehen.
Wie groß ist denn aber tatsächlich die Furcht? Hat man mit dem Ben Ali-Regime jetzt schon abgeschlossen oder ist die Furcht, dass dort im Hintergrund immer noch die Strippen gezogen werden und versucht wird, trotzdem hier immer noch Einfluss auszuüben?
Diese Furcht ist erstens sehr präsent und außerdem natürlich nicht unbegründet. Wobei man sagen muss, dieses Land Tunesien hat ein grundsätzliches Problem darin. Es besteht aus ungefähr 10 Millionen Einwohnern und davon waren 2 Millionen Mitglied der RCD, also der herrschenden Partei von Ben Ali. Das ist also klar, dass sich unglaublich viele Menschen irgendwie eingerichtet haben in diesem Regime. Interessanterweise haben trotzdem Parteimitglieder gegen ihren eigenen Parteivorsitzenden dann protestiert. Also die Fronten laufen nicht besonders gerade und nicht besonders klar und das macht es auch für Menschen in Tunesien manchmal schwierig zu sehen, wer sind jetzt wirklich die Verbündeten, wer sind die Gegner, vor wem muss man vorsichtig sein und vor wem nicht, was ein weiterer Grund dafür ist, weswegen die Menschen so wach sind. Aber sie haben mit diesem Regime noch längst nicht abgeschlossen und eine ja auch historische und auch eine juristische Aufarbeitung wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren geben müssen, die relativ schmerzhaft auch sein wird.
Es ist ja jetzt angekündigt, dass es im Laufe der nächsten, wahrscheinlich innerhalb von 6 Monaten, Wahlen geben soll. Sie waren ja jetzt gerade selbst vor Ort als Vorstandsmitglied der Europäischen Linkspartei in Tunesien und haben sich dort in der linken Parteienlandschaft ein wenig umgeschaut. Wie stellen sich da denn die Parteien jetzt aus? Oder aus linker Perspektive, was für Parteien gibt es dort und wie aussichtsreich sind die zurzeit?
Also vielleicht mal insgesamt, es gab zu einem Zeitpunkt, in dem ich in Tunesien war, in Tunesien 24 offiziell gemeldete Parteien. Und darunter waren noch nicht mal alle linken Parteien, die man tatsächlich kennt. Das heißt, es ist eine Parteienlandschaft, die unglaublich im Fluss ist, wo sich sehr vieles ändern wird und wo es klar ist, es gibt einzelne Personen, einzelne Führungspersönlichkeiten und einzelne Strömungen, politische Strömungen, wie die sich schlussendlich in Parteien übersetzen werden, in einem Jahr zum Beispiel, ist gerade noch unglaublich schwierig zu sagen. Also es gibt politische Positionen, die klar zu definieren sind. Das ist zum Beispiel die Arbeiterkommunistische Partei, PKOT, deren Vorsitzender Hammer Hamadi ist sehr bekannt und sehr berühmt und jeder auf der Straße, den ich in Tunesien angesprochen habe, konnte mir etwas zu ihm sagen, meistens mit sehr großem Respekt. Also sowas wie Antikommunismus in Deutschland erlebt man in Tunesien nicht, sondern also auch diese Kommunisten, die es in Tunesien gibt, werden eben als Kämpfer für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit gesehen und haben dafür einen großen Respekt. Nur die werden nach Einschätzung wahrscheinlich ein anständiges Ergebnis bekommen, irgendwie im Bereich von 5 oder 10%. Aber sie werden sicher keine Regierungspartei sein. Und was für mich ganz interessant ist, ist ja, in Deutschland gibt es ja diese massive Angst, nicht nur in Deutschland, sondern auch in verschiedenen anderen Staaten, dass dann die Islamisten, wie das so schön heißt, dieses Staat übernehmen würde. Und es gibt tatsächlich eine islamische Partei, die Ennahda, Erneuerung, die wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Alle gehen davon aus, dass sie irgendwas zwischen 20% und 30% bekommen wird. Es ist aber in ihren Positionierungen wahrscheinlich irgendwie vergleichbar mit der CSU, und zwar aber eigentlich eher mit einer CSU, die das christlich noch ernst nehmen würde, in diesem Fall eben das islamisch wohlfahrtsstaatliche ernst nehmen würde.
Das heißt, die islamistische Bedrohung, die ja gerne auch gezeichnet wird, die ist klar übertrieben, Ihrer Meinung nach?
Ja, die ist völlig übertrieben. Und ich hatte eher durch Zufall gar nicht so sehr im Sinne meines offiziellen Bezugsprogramms auf dem Rückflug von Tunesien nach Deutschland die Gelegenheit, zwei Menschen aus dieser Nachbarpartei zu sprechen, da sie meine Sitznachbarn im Flugzeug waren. Und ich dann die Möglichkeit hatte, das, was ich aus Gesprächen mit linken Gruppierungen bekommen hat, mir dann quasi aus erster Hand von diesen Exilvorständen nochmal erzählen zu lassen. Und diese Programmatik ist, wenn sich die Parteilinie danach entwickelt, komplett harmlos und rechtfertigt keinerlei Dämonisierung. Schlussendlich wird wahrscheinlich was Ähnliches dabei rauskommen wie in der Türkei mit der AKP.
Jetzt vielleicht nochmal kurz auch auf die Proteste. Hier wird ja viel vor allem über demokratische Forderungen, also die Menschen wollen wählen. Es wird auch viel davon geredet, dass eine parlamentarische Demokratie aufgebaut werden soll. Wie präsent ist aber auch die soziale Frage jetzt in den aktuellen Diskussionen?
Die soziale Frage war ein ganz wichtiger Motor für die Aufstände. Also die Menschen sind auf die Straße gegangen, weil ihre Grundnahrungsmittel so teuer geworden sind. Und das war ein ganz wichtiger Motor, weil sie gleichzeitig in Tunesien das Gefühl hatten, die Familie von Ben Ali plündert unser Land aus. Und dieses Gefühl hat sie ja nicht getrogen. Es war ein reales Gefühl. Da plündert der Herrscher unser Land aus. Wir haben eigentlich ein reiches Land und wir selber haben nicht mal genügend, um das Brot zu bezahlen, unsere Familie zu ernähren. Deswegen ist es klar, dass soziale Fragen jetzt auch bei einer Neuformierung von Regierungen immer eine zentrale Rolle spielen wird. Also jede Partei, die die soziale Frage nicht anspricht, wird eine sein, die auf keine große Unterstützung in der Bevölkerung treffen wird.
Wenn Sie jetzt sagen, die soziale Frage ist zentral, ich frage auch so ein bisschen, weil man hat ja bei vielen anderen Staaten gesehen, wo es Demokratisierungswellen gab, beispielsweise nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, aber beispielsweise auch in Südafrika, dass die häufig einherging, zwar mit Demokratisierung, aber auch einem wahnsinnig wirtschaftsliberalen Programm, nicht selten unterstützt von Ländern im Westen, die dann davon auch reichlich profitiert haben. Sehen Sie hier ähnliche Gefahren jetzt?
Also die Gefahr sehe ich nicht, wenn ich mir die politischen Strömungen, Meinung und Haltung in der Bevölkerung Tunesiens oder auch Ägyptens ansehe. Die Menschen haben klare Vorstellungen davon, was ein Mindestmaß an gutem Leben ausmacht und auch guter Arbeit und guter Entlohnung für Arbeit ausmacht. Deswegen gibt es auch gerade überall massive Arbeitskämpfe. Also in der Bevölkerung, denke ich, besteht diese Gefahr nicht, und sie werden auch keine Parteien wählen, die sich zum Beispiel Privatisierung auf die Fahnen schreiben werden. Es kann allerdings sein, dass die Europäische Union, vielleicht auch die USA, die Erpressbarkeit dieser neuen Regierung ausnutzt. Diese Regierungen werden Kredite brauchen, die werden Unterstützung brauchen. Und wenn die Kredite dann gekoppelt sind an zusätzliche Neoliberalisierung der Wirtschaft, dann kann es durchaus passieren, dass dieser Umsturz auch einen Schub geben wird für Neoliberalismus. Aber eigentlich nur durch Erpressung von außen, nicht wenn man den politischen Prozess seinen Lauf lässt, der in den Ländern gerade begonnen hat.
Können Sie vielleicht noch was dazu sagen, inwiefern die Europäische Union denn derzeit diesen Demokratisierungsprozess in Tunesien begleitet?
Naja, die Europäische Union war völlig überrascht darüber, wie viel demokratisches Potenzial in den verschiedenen arabischen Ländern steckt, weil sie davon nicht ausgegangen ist, dass die Diktaturen, mit denen sie kooperiert, vielleicht dann von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden. Das heißt, die Europäische Union versucht jetzt in dieser für sie überraschenden Situation Bündnispartner zu finden, und sie macht das auf die übliche Art und Weise. Sie versucht mit einem Teil der Eliten, vor allem der liberalen Eliten, Pakte zu schließen, sogenannte Demokratisierungsprogramme zu machen, was bedeutet, Unterstützung für liberale Parteien zu liefern. Also sie versucht irgendwie in einen politischen Prozess, den sie nicht versteht, einzugreifen. Und ich hoffe mal, dass das nicht mit Erfolg gesegnet sein wird.
Abschließend noch eine Frage. Es gibt jetzt viele Berichte auch aus Libyen, dass die Leute massenweise nach Tunesien fliehen. Wird Tunesien jetzt ein Einwanderungsland werden?
Also im Moment sieht das nicht danach aus. Die Massen, von denen jetzt gerade bei allen Flüchtlingen geredet wird, sowohl von denjenigen, die über das Mittelmeer Richtung Europa kommen, als auch diejenigen, die Richtung Ägypten oder Tunesien gehen, das sind mehrere Tausend, vielleicht 10.000 Menschen. Aber es sind keine Hunderttausende und es sind auch keine Millionen. Also es sind eigentlich im Verhältnis zu anderen Bürgerkriegsregionen relativ übersichtliche Mengen, um die es hier geht, die bis jetzt auch Tunesien nicht überfordern oder Ägypten auch nicht überfordern in der Aufnahme. Ich glaube, da wird etwas inszeniert. inszeniert. Da wird eine Angst vor Flüchtlingsmassen auch herbeigeredet, um dann noch rigidere EU-Flüchtlingspolitik machen zu können. In Tunesien sehen das die Menschen gerade nicht als Gefahr.